Das letzte Kapitel lässt sich nicht delegieren, da muss ich als Autor und Regionalsprecher von Gegen Vergessen für Demokratie schon selber Gesicht zeigen. Ahlen. Der frühere Ahlener Stadtarchivar Karl-Heinz Bauer hat zu seiner Zeit unschätzbare Arbeit geleistet, um die Geschichte des KZ Wasseralpingen erstmals systematisch erforscht. Und was heute überhaupt nicht mehr rekonstruierbar wäre, er hat in Wasseralpingen viele Zeitzeugen befragt, darunter sogar einen Angehörigen der Wachmannschaft, und deren Aussagen dokumentiert hat. Aber ich freue mich sehr, dass Sie heute hierher gekommen sind und grüße Sie herzlich. Nachdem Sie 1984 Ihre Ergebnisse publiziert hatten im Ahlener Jahrbuch, sahen Sie sich ziemlich schlimmen Anfeindungen in der Stadt ausgesetzt. Und ich fürchte, diejenigen, die sich für ihr damaliges Verhalten zu entschuldigen hätten, werden das nicht mehr hinkriegen. Aber ich möchte an der Stelle schon betonen, wie wichtig und wertvoll Ihr Beitrag und Ihr Engagement damals war. Damals waren die Möglichkeiten natürlich noch sehr viel begrenzter. Vieles war noch nicht erschlossen, etwa die Karteien, Eingangsbücher der Konzentrationslager. An der Namensliste der Gefangenen war in den 1980er Jahren noch nicht zu denken. Aufgrund widersprüchlicher Hinweise sind sie damals auch zu der Vermutung gelangt. Sie haben das auch als Vermutung ganz korrekt ausgewiesen, dass es zwei Transporte gegeben habe. Ich kann mir gut vorstellen, wie es zustande kam, weil es waren Dachauer Gefangene, darunter stellte man sich eine bestimmte Gruppe vor, aber sie hatten keine Namen und hinterher tauchten nur polnische Namen auf. Also kamen sie zu dem Schluss, es müsste zwei Transporte gegeben haben. Das ist völlig nachvollziehbar. Heute wissen wir halt, dass es nur einen Transport gab und dass alle Gefangenen, abgesehen vom Lagerarzt, Katholiken waren. Aber so ist es halt in der Forschung. Manche Ergebnisse werden dann durch spätere Funde revidiert und das gehört einfach zur Forschung dazu. Es waren auch keine Juden eben drunter. Das war auch noch eine Annahme von damals. Nur, das wäre nicht das Problem. Irrtümer passieren und lassen sich korrigieren. Nur seit den Tagen Herrn Bauers hat in Aalen keinerlei Forschung zum KZ mehr stattgefunden. Und das bis in die jüngste Zeit hinein. Ich nenne als Beispiel einen dürren Aufsatz von Herrn Bauers Nachfolger in dem 2007 erschienenen Band 6 eines neunbändigen Nachschlagewerks, Der Ort des Terrors heißt es, herausgegeben von Professor Wolfgang Benz und Barbara Distel. Das ist heute ein Referenzwerk und vergleicht man den dortigen Aufsatz mit der damals schon 23 Jahre alten Publikation von Herrn Bauer, fällt einfach auf, dass nicht das winzigste Detail seither dazugekommen ist. Der Archivar, der Ahlener Archivar, gibt lediglich wieder, was sein Vorgänger erforscht hat. Die beiden Irrtümer von Herrn Bauer werden allerdings nun verkürzt und von Vermutungen zu unumstößlichen Tatsachenbehauptungen. So kann es dann auch kommen. Daran hat sich bis heute halt nichts geändert. In der Stadt Aalen fehlt es offensichtlich an der ernsthaften Bereitschaft, sich der weiteren Erforschung der Aalener KZ-Geschichte zu widmen. Das ist tragisch, denn man hätte schon Mitte der 90er Jahre erheblich vorankommen können. Es gibt einen Brief eines Mannheimer Historikers, Peter Koppenhöfer, der beim Stadtarchiv Aalen in den 90er Jahren anfragte, Und die Vermutung äußerte, die Wasseralfinger Gruppe von Gefangenen könnte sich aus dem Transport von 3034 Menschen von Truschkow nach Dachau rekrutieren, den er damals untersucht hat. Und das wissen wir inzwischen, das war genau die richtige Spur. Die Mannheimer sind noch ein Stück weiter gegangen in den 90er Jahren. Die haben Kontakt mit Familienangehörigen in Polen aufgenommen, die dadurch zum ersten Mal vom Schicksal ihrer Verwandten und Eltern erfahren haben. Das bedeutet was, das muss man sich mal vorstellen. Und das wäre natürlich in allen auch möglich gewesen. Das hätte in der zweiten Hälfte der 90er Jahre passieren können. Spätestens um die Jahrtausendwende hätte man so weit sein können in allen. Die Anfrage von dem Mannheimer Historiker Koppenhöfer hat Tambor nicht mehr erreicht und anschließend ist es dann in den Akten verschwunden. Und es ist nie was in der Richtung passiert. Ich habe Kontakt mit Herrn Koppenhöfer gesucht, ich habe ihn gefragt, er hat mir gesagt, er kann sich nicht mal daran erinnern, dass er überhaupt eine Antwort vom Brandenburger Stadtarchiv gekriegt hat. Ja, über das KZ spricht man nicht in der Halle. Und eben auch schon gar nicht über die Verstrickung der Firma Alfing Kessler, der immerhin die Baracken gehört hat. Ende 2017, Sie erinnern sich vielleicht, wurden Teile des Stollens, des einbrechenden Stollens verfüllt, mit Beton ausgefüllt. Und damals lud die Stadt allen Journalisten zu einer letzten Begehung des Stollensystems ein. Bei solchen Events schicken Redaktionen üblicherweise die jungen, unerfahrenen Reporter. Und die vermelden dann das, was man ihnen dort erzählt. Dort hat man ihnen anscheinend überhaupt nichts erzählt. Das führte dann dazu, dass der SWR darüber berichtet hat. Man konnte das eine Zeit lang auf der SWR-Webseite nachlesen. Gott sei Dank ist es inzwischen gelöscht. Und da hieß es dann, gebaut habe die Stollen die Firma Alfing Kessler. Von KZ-Häftlingen ist nicht die Rede. Und so verwundert es auch nicht, dass die Artikelüberschrift in ihrer ganzen Ahnungslosigkeit jede Schmerzgrenze sprengte. Der Titel lautete nämlich Nervenkitzel unter Tage. Nein, über den Elefanten im Raum zu sprechen, schickt sich nicht. Wir beschäftigen uns lieber mit Lanzerprosa, Feldpostbriefen eines, wie man den Titel entnehmen kann, Ahnener Burs und wir adeln den Generalfeldmarschall. Ich nenne das die Ahnener Omerta. Dieses Schweigegelübde gab es an vielen Orten. In Mannheim, in Königsbronn, in Wesingen, um nur einige zu nennen. Nirgendwo war es schicklich, über das KZ in der eigenen Nachbarschaft zu sprechen. Erst recht nicht über die Täter in der eigenen Umgebung. Nazis, das waren immer die anderen, bei uns gab es das nicht. Bei uns hier ist man immer anständig geblieben. Im Unterschied zu allen wurden andernorts diese Narrative, dass darüber spricht man nicht, die Omerta der Zeitgenossen, schon in den 1980er und 90er Jahren aufgebrochen. Unter heftigen Konflikten. Es gab hitzige Versammlungen, Eklats, Skandale in Mannheim, in Wiesingen, in Königsbronn, an zig anderen Orten. Aber daraus entstanden dann Gedenkstätteninitiativen und später Gedenkstätten, die heute keiner mehr wissen will, von einer bestimmten Partei abgesehen. In ganz Baden-Württemberg ist eine lebendige Gedenkstättenkultur entstanden. Das sind Einrichtungen, die äußerst wertvolle Arbeit leisten, die forschen, die ihre Erlebnisse austauschen und die nicht zuletzt aus der schulischen Bildungsarbeit nicht mehr wegzudenken sind. Unsere erste Namensliste der Wassereifinger Gefangenen haben wir von einer Gedenkstätte bekommen, nicht vom Ahlener Stadtarchiv. In Baden-Württemberg gibt es alleine 12 Gedenkstätten an Standorten früherer Natzweiler Außenlager. Diese Gedenkstätten haben sich zu einem Verbund zusammengeschlossen und bekamen 2018 gemeinsam mit der französischen Gedenkstätte am Standort des Stammlagers das europäische Kulturerbesiegel zuerkannt. Das ist eine bemerkenswerte Würdigung dieser Arbeit, dieser Gedenkstätten, Würdigung auf europäischer Ebene. Betreut werden die Gedenkstätten in Baden-Württemberg von der Landeszentrale für politische Bildung. All das hat Ahlen komplett verschlafen. Wir liegen in Ahlen 30 Jahre hinter der Zeit. Und was Sie heute Abend hier gehört haben, wurde ausschließlich in Konrad-Initiative erarbeitet. Gewiss ein wenig hat sich die Situation in den letzten 5 Jahren verbessert. Wir haben inzwischen wiederum aufgrund privater Initiative Stolpersteine. Wir haben Veranstaltungen wie diese und das ist ja auch gut so. Aber wir brauchen doch mehr als nur ein feierliches Sonntagsgedenken. Nächstes Jahr wird eine Stolperschwelle für die Opfer des Wassereifinger KZs verlegt werden. Ich bin gespannt, ob der Name der Firma, für die das KZ errichtet wurde und in deren Besitz es war, auf dem Gedenkstein genannt werden darf. Wir werden sehen. Im Osterhalbkreis gab es ein KZ, es gab Todesmärsche, es gab Endphasenverbrechen, wie die Ermordung von Heiner Probst und Robert Heitner in Schwäbisch Gmünd. Mehr als 260 Juden wurden hier Opfer des Holocaust. Es gibt eine Gedenkstätte der Synagoge Oberdorf, aber die kann die ganze Thematik bei weitem natürlich nicht abdecken. Die ist sehr spezialisiert auf die jüdische Gemeinde Oberdorf. Was fehlt, ist eine Gedenkdokumentations- und Bildungsstätte in Aalen und im Osterkreis, die mit genügend Mitteln ausgestattet sein müsste, um die Erforschung der Zwangsarbeit des Konzentrationslagers, aber auch zum Beispiel der Situation der Displaced Persons in der unmittelbaren Nachkriegszeit zu erforschen, in Altkreisen Aalen und Schwäbisch Gmünd. Und das dann auch in Bildungsarbeit umzusetzen. Die Initiative dazu kann nach Lage der Dinge allerdings nur aus der Zivilgesellschaft selbst kommen. Die meisten Gedenkstätten sind so entstanden. Sie sind aus zivilgesellschaftlichen Initiativen heraus gegründet worden. Und allen steht heute im Grunde das bevor, was anderswo schon vor 30 Jahren ausgefochten wurde. Das ist keine sehr schmeichelhafte Bilanz von der Stadt, die 40 Jahre lang sozialdemokratisch regiert wurde. Es wird also höchste Zeit, eine Gedenkstätteninitiative im Osterhalbkreis auf die Beine zu stellen. Ich möchte dazu aufrufen, wir haben es vor. Und falls Sie Interesse haben, daran mitzuarbeiten, mitzuwirken, finden Sie eine Kontaktadresse auf dem Programmblatt. Die Bewohner der Ulica Tamka 23 hatten Namen und sie hatten Gesicht, ebenso wie ihre Leidensgenossen aus all den anderen Warschauer Straßen. Die Nazis haben ihnen nicht nur das Leben genommen, sondern sie auch ihrer Geschichte und damit ihre Würde beraubt. Aber auch wir tun das, auch wir berauben sie ihrer Würde, solange wir uns nicht drum kümmern, ihnen diesen Namen und dieses Gesicht wieder zurückzugeben. Und ich denke, das ist unser Ringschritt. Was wir also anpacken müssen, ist nichts Geringeres als ein erinnerungspolitischer Paradigmenwechsel in der Stadt Aalen und im Ostkreis.